Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Dienstag, den 11. Februar. Ich hoffe, ihr habt für eure Frauen schon alles Valentinstagsgeschenk besorgt. Für diejenigen, die es vergessen haben, könnt ihr jetzt einmal per PayPal Me 5 € an mich schicken, dass ich euch daran erinnert habe. Ja, ansonsten viel los gewesen, viele Zahlen die Woche. Wir sind mitten in der Earnings Season und wir werden heute unter anderem über die Zahlen von McDonald's, Coca-Cola, Shopify, S&P Global sprechen. Und außerdem gibt es ein ja doch verrücktes Angebot, dass Elon Musk angeblich OpenAI übernehmen möchte für 100 Milliarden Dollar. Also ihr merkt, es ist viel los, viele Themen, über die wir sprechen müssen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, erzähl mal, was gibt's Neues, was müssen wir wissen?
Ja, es gibt gerade was Neues. DAX erstmals über 22.000 Punkten gerade eben. Also es ist weiter erstaunlich, wenn man so sieht, Trump will ja jetzt wahrscheinlich auch gegen Europa Zölle erheben. Ich hatte mir dieses TV-Duell angeschaut und da hat der Scholz ja auch gesagt, sie haben schon was in der Schublade. Das hat der Herr Habeck ja auch gesagt. Sie könnten auch innerhalb von ein paar Minuten den Knopf drücken und dann können sie Gegenzölle machen. Mal sehen, was da so passiert oder ob sie doch nochmal sprechen. Aber es gibt ja trotzdem, ne, so eine gewisse Unsicherheit ist da, was die Börsen, aber vor allem die europäischen Börsen aktuell nicht stört. Also die Robustheit ist weiter extrem krass. Ja, ich glaube, die Fondsmanager in den USA sind unter anderem jetzt immer stärker in den hier in den Gefilden bei uns aktiv, obwohl ja auch die US-Börsen jetzt nicht extrem schlecht laufen, aber wenn man sich das mal jetzt anschaut, unterm Strich laufen die doch eher seitwärts, muss man sagen, währenddessen der DAX doch nach oben rauszieht. Und auch in China läuft es ja ganz gut. Ich habe nur gesehen, David Tepper, hast du das gesehen? Der hat ja sein Portfolio nochmal jetzt oder wurde jetzt ja veröffentlicht und er hat jetzt auch bei vielen China-Aktien nochmal deutlich zugekauft. Ich kann mir auch vorstellen, dass dort jetzt wieder ein bisschen Geld reinfließt nach und nach, wobei dort man jetzt auch von Tag zu Tag schauen muss. Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch hier nochmal mehr Dynamik in Sachen Zöllen, Gegenzöllen und so weiter. Da haben wir jetzt die ersten Schritte gesehen. Oder aber es gibt einen Deal. Ich glaube aktuell, das ganze Jahr ist, glaube ich, so, dass es extrem schwierig ist, da irgendwas zu prognostizieren, weil morgen kann es halt schon ganz anders aussehen. Ja, da wird ein Knopf gedrückt mit einem Tweet und dann stehst du blöd da. Deswegen, das ist schon echt extrem spannend. Aber ja, an sich läuft es weiter sehr gut, aber einiges auch sehr zäh. Die Kursreaktion auf Zahlen sehr gemischt, muss ich sagen. Wir gehen ja noch auf McDonald's ein. Die Aktie hatte ja positiv reagiert, hatte mich eher überrascht, muss ich sagen, weil ich jetzt sie nicht so überragend fand. Dann war Monday.com, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Die war dann 30% im Plus. Also, ich meine, 30%, ne, nach Zahlen, das ist schon einfach ein Wahnsinn, was da an den US-Märkten immer los ist. Aber so ist es halt. Cloudflare war ja auch deutlich zweistellig im Plus. Also, der normale Wahnsinn geht weiter. Deswegen, auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, die Nachrichten, die jetzt ja noch kamen, waren unter anderem ja, dass Elon Musk, der hat ja so eine. Also er und Sam Altman, ich glaube, die mögen sich nicht nur, sondern die hassen sich gerade aktuell und die sticheln gegeneinander und wollen sich einen reinwürgen. Ja, das ist schon die ganze Zeit so. Und jetzt, es war ja, glaube ich, damals so, dass Elon Musk damals mit Sam Altman und noch einem Dritten hatten die ja OpenAI gegründet. Und das war ja mal eigentlich eine Non-Profit-Gesellschaft. Und jetzt probiert ja Sam Altman das Dach doch halt als ja, gewinnorientiert umzubauen und das gefällt Elon Musk unter anderem gar nicht und deswegen hatten sie ja jetzt ja ein Angebot an OpenAI gerichtet. Kannst du ja mal kurz was zu sagen? Du hast es ja, glaube ich, auch gelesen.
Ja, also angeblich, also es hat zum Beispiel auch CNBC bestätigt, dass Elon Musk also ungefähr 100 Milliarden Dollar, also 97,4 Milliarden Dollar wohl bieten soll für OpenAI dann. Und Sam Altman hat aber auch recht schnell darauf geantwortet. Er hält es eher so für, ja, ich weiß nicht, wie man es genau nennen soll. Also er sieht dahinter eher so ein bisschen Kalkül, dass es alles so ein bisschen verlangsamen soll im Unternehmen. Und er nimmt das Angebot auch zumindest jetzt vorerst mal nicht wirklich ernst. Man muss allerdings fairerweise auch dazu sagen, also auch die erste Twitter-Offerte damals, die hat mit Sicherheit auch fast niemand ernst genommen und es ist dann doch so gekommen.
Ich glaube, selbst Elon Musk hatte das nicht ernst genommen, weil er wurde ja durchzuziehen. Das war ja damals der Witz, ne? Das war blöd
von ihm. Und dann hat er gehört, dass die Goldesel GmbH Twitter übernehmen möchte. Da hat er gesagt, also jetzt muss er zuschlagen, sonst ist es weg, ja. Nee, also
lustigerweise hat ja Sam Altman erstmal gesagt so, thanks, but no thanks. Und dann hat er gesagt, no thank you, but we will buy Twitter for 9,74 billion if you want. Ne? Also für 9,74 Milliarden. Und ich, was war das bei Elon Musk? 40 Milliarden, 45 Milliarden? Und jetzt hat er das Angebot gemacht, dass sie es für 9 Milliarden kaufen.
Also, das ist so geil, ey. Diese Freaks. Ja. Also, es ist jetzt natürlich schwierig einzuordnen. Ich sag mal so, bei Elon Musk ist nichts unmöglich, aber die Frage muss natürlich schon sein, woher soll das ganze Geld kommen? Also man weiß ja auch, dass es ja sich auch bei Twitter sehr lange damals dann hingezogen hat, weil auch einer der reichsten oder aktuell, ich weiß gar nicht jetzt gerade aus dem Stand, ob er gerade der reichste ist, ich glaube aber schon auf der Welt, auch der hat nicht einfach 100 Milliarden auf dem Konto liegen. Ich meine, uns Aktionären, uns brauche ich das nicht erzählen, wir wissen, wo das Vermögen steckt, aber viele meinen ja immer, der hat das komplette Geld aber sich auf dem Konto liegen, also die mit der Börse nicht so viel zu tun haben, deswegen... Also ich glaube da persönlich noch nicht wirklich dran, weil für mich macht es jetzt auch irgendwie wenig Sinn. Ja. Es heißt zwar, dass es nicht er allein ist, sondern eher so ein Konsortium von ihm angeführt, aber boah, also da bin ich mal echt gespannt, wie sich das also entwickelt. Aber ich würde das jetzt noch nicht zu tief besprechen, weil noch halte ich es für sehr verfrüht, nur weil es jetzt da mal irgendwie so erste Bestätigung dafür gegeben hat. Oder ich weiß nicht, wie siehst du das? Weil was man jetzt natürlich trotzdem sagen muss, sollte es jetzt da wirklich mal ein bisschen ernster werden. Das heißt, es kommt jetzt da wirklich eine Offerte. Ich meine, wir wissen oder viele wissen bestimmt noch, was mit Tesla damals passiert ist bei der Twitter-Übernahme. Sie sind kurze Zeit auf unter 100 Dollar gefallen. Das hatte tatsächlich wenig bis nichts mit dem Operativen zu tun, sondern, also ich persönlich würde sagen, fast zu 100% aufgrund dieses Theaters. Würdest du dann da vielleicht sogar sagen, hey, dann würde ich erstmal vielleicht meine Position auch rausmachen und warten, wie sich das entwickelt, weil nun reden wir ja von einer Summe, die doppelt so hoch ist wie bei Twitter. Wie gehst du damit um?
Ja gut, die Frage ist, wie viel dann von Elon Musk selbst kommt. Ne? Also XAI bietet wohl mit und mehrere Finanzinvestoren. Ich glaube aber auch, dass das jetzt echt eher nur mal war, um weiter zu sticheln und nicht so 100% ernst gemeint. Die haben sich ja auch schon vorher, also ich glaube, Elon Musk hat ja eh schon Sam Altman schon mehrmals verklagt, immer wieder angegriffen, irgendwie gesagt, OpenAI müsste eigentlich Closed AI heißen und so ein Kram. Ja, also, ja, aber Fakt ist, ja, also ich bin mit Tesla, mein Tesla-Kauf war sehr, sehr gut, muss man sagen. Ich bin ja auch immer deutlich im Plus, aber wer sich jetzt in den letzten Tagen die Tesla-Aktie oder in den letzten Wochen anschaut, wir sind jetzt schon wieder von 480 Dollar auf jetzt aktuell 347 Dollar runter und ein nicht unwesentlicher Teil, will ich mal sagen, hängt davon ab, dass Elon Musk seinen Fokus überall hat, gerade nur nicht bei Tesla, so habe ich das Gefühl. Und in Europa hat Tesla jetzt schon die großen Probleme, dass er durch seine Einmischung in die Politik viele potenzielle Kunden vergrault. Ja, da kann man immer denken, was man möchte. Ob man jetzt diesen Kauf von einem Produkt, von irgendwelchen Aussagen von irgendeinem CEO, Elon Musk und so abhängig macht, kann man ja jeder entscheiden, wie er möchte. Aber in Europa sind ja die ganze Nachfrage ist wirklich eingebrochen jetzt im Januar. Zum anderen aber ist es natürlich so, dass da jetzt viele, haben ja gesagt, auf das neue Model Y warten. Und kleiner Spoiler, ich habe mir das neue Model Y ja auch mal reserviert, weil ich es richtig cool finde. Soll im März kommen. Also ich sorge zumindest dafür, dass die Fabrik in Grünheide ein bisschen ausgelastet ist. Aber dass das alles jetzt, halt nicht förderlich ist, ne? Ja.
Jetzt hast du mir echt meine Punchline versaut. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie kann man nur ein Produkt von Elon Musk kaufen und wollte dann deine Meinung dazu hören. Ja, jetzt hast du mir doch das komplett versaut. Ja,
hat mir nicht ein Vögelchen gezwitschert, dass du auch darüber nachdenkst, ein Model Y zu leasen, ne? Weil die Leasingraten sehr günstig sind. Ja, aber wie gesagt, ne? Also man muss jeder für sich selber entscheiden, wo er hier da irgendeine Linie zieht. Also dann dürftest du auch wahrscheinlich, wenn du dann alles sehr ernst nimmst, dürftest du auch nicht bei Temu bestellen. Du dürftest auch kein X mehr benutzen. Du dürftest auch dein iPhone nicht mehr benutzen, weil da jetzt bald Starlink drin ist. Gehört auch Elon Musk. Und X gehört ihm ja komplett. Ja. Und Tesla hat er zwar viele Anteile, aber es gibt eben auch viele andere Aktionäre. Und das operative Geschäft, da weiß gar nicht, was er da überhaupt noch groß macht, um ehrlich zu sein. Ne? Also ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin da eher entspannt, ne? Und ich sehe auch manche Sachen, die jetzt ja kolportiert werden, da von den Medien, sehe ich auch anders, ne? Aber trotzdem ist er halt ein durchgeknallter Typ, ne? Das ist halt auch klar, ne? Zwischen Genie und Wahnsinn aktuell vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Wahnsinn. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich glaube halt unter anderem, dass der Markt jetzt so ein bisschen skeptischer wird bei der Tesla-Aktie, weil halt wahrscheinlich das die ersten Monate sehr schlecht werden und ja, weil das jetzt wieder zu viel Lärm einfach ist. Und es könnte natürlich sein, wenn das wirklich ernst gemeint ist, dann wird er wieder, Tesla-Aktien verkaufen müssen, um das zu finanzieren. Das könnte sein, ja. Es haben sogar schon einige Leute gesagt, es wäre sogar wahrscheinlich gut, wenn Elon Musk sich da bei Tesla zurückzieht. Das weiß ich nicht so genau, ob das wirklich so schlau wäre. Es wäre zumindest der Lärm weg bei Tesla, aber schwer zu sagen. Es gibt auch übrigens einige positive News bei Tesla. Sie suchen jetzt Mitarbeiter für die Massenproduktion vom Optimus. In Austin soll jetzt wirklich im Juni die Geschichte starten mit dem Robotaxi-Dienst. Hab jetzt so ein Video gesehen, da ist jemand so eine komplette Strecke, ich glaube von San Francisco war es irgendwohin, 2 Stunden irgendwas. Er saß wirklich auf dem Beifahrersitz und das Auto hat alles alleine gemacht, selbst beim Supercharger eingeparkt und so. Es ist Wahnsinn einfach, ohne einmal einzugreifen, ne? Also die sind da schon sehr weit, aber wer Tesla-Aktien hat, auch das ist ja dann eine Glaubenssache. Ja, viele sagen ja auch, der größte Schmutz oder Scam, muss man halt immer damit rechnen, ne? Dass da weiß Gott, was nochmal kommen kann, hat sich die halbiert, alles möglich. Ne? Deswegen. Aber ich bin nur entspannt, muss ich sagen.
Ja, dann das werden wir auf jeden Fall für euch weiter mitverfolgen, das kann ich euch versprechen, ja. Dann würde ich sagen, wenn es sonst keine News mehr gibt, gehen wir mal direkt in die Earnings rein, denn es gibt viel zu besprechen und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Coca-Cola
Company. Nee, lass uns doch mal mit, ist das nicht so ein Gucci-Oberteil, was du da anhast? Weil die sind 25% eingebrochen, oder was? Gucci. Die Gucci-Oberteile sind 25% eingebrochen. Ich glaube, der Chefdesigner wurde entlassen, aber Daniel hat wohl noch die letzten Dinger. Oder wie ist der Typ noch mit den toten Köpfen, Jean-Bonnet? Wie heißt denn nochmal da?
Ed Hardy.
Ed Hardy, genau.
Ja. Also mein Kleiderschrank hat noch nie ein Gucci, ein Louis Vuitton oder so und wird das auch nie zu sehen bekommen. Egal wie reich ich wäre, hier gesagt, das sehe ich nicht ein, dass ich für ein Oberteil irgendwie mehrere hundert Euro ausgebe. Ich weiß, böse Zungen sagen, sieht ja genauso aus, wie es doch Philipp aus. Ja. Ja. Genau, Philipp Lein gibt's auch noch.
Ja, da wirklich ein T-Shirt. In Frankfurt gibt's einen Laden von Philipp Lein. Ich habe mal den Podcast von ihm gehört. Eigentlich, ich denke mir so, okay, was so lächerlich. Aber wenn du den Podcast hörst, da ist schon krass, was er geschafft hat und so, ne? Crazy. Und dass Leute dafür Geld ausgeben, also die Klamotten, Katastrophe. Da kostet halt einfach ein T-Shirt 400 Euro oder irgendwie so eine Jacke mit so Einschusslöchern irgendwie 6.000 Euro oder so. Also völlig krank,
ey. Also das würde ich niemals für Klamotten ausgeben. Also es gibt Sachen, wo ich sag, bei Klamotten, da ist es wichtig, dass man vor allem auf Qualität schaut. Aber viele verwechseln dann auch immer da Qualität mit eine Marke halt einfach, die draufsteht. Mhm. Ja, also es ist wichtig, dass die Qualität gut ist. Ja, aber kein T-Shirt der Welt ist 400 Euro wert. Ja, also außer vielleicht eine schusssichere Weste für Polizisten. Ja, aber bei Schuhen oder so, ich würde mir jetzt niemals 20 Euro Schuhe kaufen, weil mit Schuhen kannst du dir sehr viel auch körperhaltungstechnisch und so kaputt machen einfach. Also Schuhe finde ich einfach wichtig.
Dass also ich würde auf jeden Fall nur Nike-Schuhe kaufen. Ne? Die brauchen mal ein bisschen Unterstützung.
Ich habe tatsächlich sehr viele Nike-Schuhe, vor allem auch die Air. Ich glaube, ich habe ja schon mal darüber berichtet, weil die auch super sind, gerade wenn man schnell an den Füßen schwitzt oder so. Also die Air Max, die sind da richtig gut. Und bei Hosen achte ich auch drauf, dass es wirklich da eine gute Jeans-Qualität, weil du da einfach den Unterschied merkst. Aber bei T-Shirts oder bei Pullovern, also, come on.
Heute ist ein T-Shirt hat die beste Qualität, ne?
Ja, und die hässlichste Farbe, ja. Aber die Story hatten wir ja schon, ja. Das, übrigens, wir sind dieses Jahr auch wieder auf der Invest. Das können wir euch jetzt schon mal spoilern. Ich weiß noch nicht genau, ob wir einen Auftritt haben werden, ob sie das den Zuschauern nochmal zumuten möchten. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, ich denke es auch, aber wir wissen da noch nicht genau Bescheid. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder zahlreich auf der Invest seid. Dann könnt ihr uns wieder live erleben, genau.
Es gibt bestimmt noch wieder Kontingent an Tickets, das werden wir dann natürlich hier wieder rausgeben, aber genau. Ich habe noch nichts gehört, ich werde mal nachfragen, genau.
Ja, aber ihr werdet hier auf jeden Fall alles sehr zeitnah erfahren, sind ja aber auch noch 3 Monate, also ein bisschen ist ja auch noch hin. Dieses Jahr ist sie ja sehr spät, sonst war sie also eher so im April. Genau, so, jetzt springen wir aber dann wirklich in die Cola-Zahlen rein. Und man muss sagen, läuft bei Coca-Cola, ja. Also die Zahlen an sich, die machen doch einen wirklich guten Eindruck. Und man muss sagen, aktuell, es läuft bei Cola deutlich besser als bei PepsiCo. Das muss man auf jeden Fall so festhalten. Die Net Operating Revenues bei Cola im letzten Quartal 2024, die sind um 6% gewachsen, von 10,85 auf 11,5 Milliarden. Und das ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die die Cost of Goods Sold, so jetzt ist es richtig, also die Kosten dafür, ich weiß, manche würden jetzt sagen, das ist komplett richtig bei Cola, dass man von Kotze spricht, ja, aber ich bin selber auch ein Cola-Fan, die sind überhaupt nicht gewachsen, die sind sogar um 21 Millionen zurückgegangen, also das ist natürlich stark, wenn man bedenkt, 6% mehr Umsatz bei minimal rückläufigen Kosten, das macht dann eben auch summa summarum eine Gross Profit von 6,9 Milliarden, was ein Plus von 12% ist, also wirklich sehr starkes Quartal von Cola, und das Operating Income ist dadurch um 19% gewachsen, weil auch Selling General Administrative so ungefähr mit dem Umsatz mitgewachsen ist, also ein wirklich sehr starkes Quartal, Net Income to Share Owners of Coca-Cola plus 11%. Also ich glaube, damit kann man wirklich sehr zufrieden sein als Aktionär. Vor allem, wenn man auch bedenkt, wie schlecht es eigentlich so vielen Konsumaktien zuletzt gegangen ist. Aber ein großes Aber gibt's natürlich, was ich trotzdem anführen möchte. Die Cola-Aktie ist wahrscheinlich auch im Konsumsektor aktuell eine der teuersten überhaupt, wenn man bedenkt, dass sie ein KGV von 27 aktuell hat. Das ist schon wirklich sportlich. Also das ist schon eher Big-Tech-Niveau aktuell. Aber es läuft sehr gut, das muss man auf jeden Fall sagen. Und wenn man schon länger hier mit an Bord ist, wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ich bin aber selber nicht investiert.
Also Aktie über 4% im Plus vorbörslich. Ja, du hast gesagt, die Bewertung ist schon immer sportlich. Und das Verrückte ist ja eigentlich, also das Quartal war querbeet deutlich besser als erwartet. Und die Aktie ist eigentlich jetzt so in den letzten Jahren, oder seit 2023, da war sie auch schon mal bei $65, jetzt ist sie vorbörslich bei $67, da hat sich gar nicht so viel getan, sie war sogar im September schon mal bei über $70, da war sie anscheinend also nochmal viel teurer, hat sich so ein bisschen wieder eingegrenzt, das KGV, aber immer noch halt extrem sportlich, aber wenn man da mal den Unterschied zu Pepsi sieht, die ja mit richtigen Mengenrückgängen zu kämpfen haben, läuft das bei Coca-Cola halt echt gut, muss man sagen. Ja, vor allen Dingen hier Nordamerika ging der Umsatz zweistellig nach oben. In Lateinamerika 10% beim Umsatz und Asien, Pazifikraum 9%, Europa 6%. Also ist schon echt krass, ja. Die machen anscheinend echt vieles richtig, muss ich sagen. Also bin ich echt erstaunt, dass es bei Coca-Cola so gut läuft und die sich so krass abkoppeln von Pepsi. Also Wahnsinn.
Ja, liegt aber auch daran, dass halt Cola quasi 100% ihre Zuckerbrause ist und bei Pepsi halt doch auch sehr viel Nahrungsmittel in Form auch von Snacks und so weiter mit drin sind. Also es scheint halt so zu sein, als würde das Limo-Geschäft aktuell sehr viel besser laufen, dann eben auch starke Lizenzgeschäfte und so weiter. Also läuft bei Coca-Cola, ja, so kann man es, glaube ich,
was noch ganz spannend ist, 8,4 Milliarden haben sie an Dividenden ausgeschüttet im letzten Jahr, 1,8 Milliarden Aktienrückkäufe. Und der CEO sagt ja, die Allwetterstrategie funktioniert. Denn ja, ich glaube, sie haben ja querbeeten Limonaden, dann haben sie auch Kaffee und Tees und was weiß ich was alles. Ja, und haben Marktanteile gewonnen deswegen. Ja, und ich glaube, Pepsi hat halt Marktanteile verloren. Ne? Sonst das sieht man ja. Die haben, also ich habe einen Bekannten, der hat auch Einblicke, die haben halt im Einzelhandel hier auch in Deutschland, das hat man ja auch mitbekommen, die waren ja mal viel günstiger als Coca-Cola, jetzt sind sie, glaube ich, genauso teuer und ich glaube, die haben es ein bisschen übertrieben einfach, ne? Weil irgendwie zumindest hier in Deutschland so, man hat immer so das Gefühl, Pepsi ist ein bisschen günstiger als Coca-Cola, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Und wenn die jetzt beide gleich teuer sind in Zukunft, dann greife ich eher zu Cola, also irgendwie so, ich weiß nicht. Aber ist
ja, ich sage natürlich, ich trinke das, was mir besser schmeckt dann halt, ja, aber natürlich, es gibt viele, die auch aktuell da auf die Preise gucken müssen, das darf man nicht unterschätzen, gerade bei diesen Markenprodukten dann. Und ich habe halt auch so das Gefühl, dass halt Cola in Deutschland doch sehr viel beliebter ist als Pepsi. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Gefühl, ich glaube, das ist auch ein Fakt, weil ich habe es ja schon mal gesagt, also ich glaube, in 10 Restaurants, wo du gehst, bei 8 oder 9 kriegst du halt die Cola-Produkte und halt nicht die Pepsi-Produkte. Und das ist halt automatisch, dass die Leute da dann von klein auf eher so an eine Cola, an eine Fanta, an eine Sprite rangeführt werden und eben halt nicht jetzt so an die Pepsi oder an die Mirinda und solche Seven Geschichten. Up, ne? Ja,
gibt, also gibt es überhaupt noch Mirinda und 7-Up? Das siehst du gar nicht mehr irgendwie. Oder
steht doch, doch, sieht man auch immer noch, ja. Ich weiß, wo ich klein war, das war, da war ich absolut geschockt, weil es gab früher als 7-Up Orange, das war mein absolutes Highlight, aber das gibt's glaube ich schon ewig nicht mehr. Das gab ja Fanta Limette, das habe ich auch immer sehr gern getrunken, ja, aber ich glaube, das, also hier bei uns in Ding in Japan, da kriegst du ja Fanta, den Fanta Traub ist übrigens absolut, absolut gottlos, wenn du die irgendwo siehst, also das ist so geil, aber da ist so viel Zucker drin, also wenn du die trinkst, dann brauchst du direkt eine Wegovy-Spritze hinterher dann, ja, aber ich weiß noch, wo wir vor 6-7 Jahren in Tokio waren, also wir haben uns da durch die ganzen Fanta-Sorten probiert oder White Peach und so, also gibt's schon echt geile Sorten, aber hier bei uns, es gibt's zwar auch in gut sortierten Supermärkten auch mal so andere Sachen, aber ich glaube, Fanta Limette gibt's, glaube ich, also habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Sehen, ja,
ich habe das Gefühl, die haben so ein bisschen an Regalfläche verloren, ne? Weil irgendwie so richtig präsent finde ich die Sachen nicht. Es gibt ja so viele Newcomer und so. Muss ich echt nochmal drauf achten.
Also es gibt halt auch, wie du sagst, immer mehr Konkurrenzprodukte. Das muss man halt auch ganz klar so sagen. Und dann werden die Regalplätze halt auch immer teurer. Ja, das muss man natürlich dann auch mit dazu sehen. Ja. So, dann wir bleiben mal so ein bisschen im ungesunden Bereich. Und ich glaube, es ist wieder so ein typischer Fall von totgesagte Leben länger. Jetzt nicht, dass McDonald's extrem totgesagt war, aber ich weiß noch so, wo so letztes Jahr so diese Abnehmspritzen in Hype waren. Dann gab es einen Todesfall. Und so weiter. Also es war schon ein nicht so guter Newsflow und viele haben schon so ein bisschen so das Ende von McDonald's gesehen, aber wenn man sich zumindest mal die Kursentwicklung anschaut, muss man sagen, hey, wieder sehr stark. Allerdings muss ich so ein kleines bisschen die Euphorie dämpfen, denn die Zahlen an sich, die sind jetzt nicht so mega gewesen. Also so fair und ehrlich muss man schon sein. Ich habe sie ja bei meinen Kindern ins Depot gekauft, das war aber der absolut richtige Zeitpunkt tatsächlich. Die Aktie hat sich sehr gut entwickelt die letzten Monate. Aber wenn man so anschaut, die Total Revenues, die sind quasi genau auf dem Vorjahresniveau gewesen. Man war erschrocken, dass es in den USA tatsächlich sogar einen Rückgang gegeben hat. Also das war auch unter der Erwartung weltweit. Ansonsten ist man ein bisschen gewachsen außerhalb der USA. Aber Umsatz quasi wie Vorjahresniveau 6,4 Milliarden. Man hat das Operating Income dafür aber um 2% gesteigert. Das heißt, dass man unter dem Strich ein bisschen besser oder effektiver gearbeitet hat. Und das Net Income ist um 1% rückläufig gewesen. Also ihr merkt schon, die Zahlen, die hauen einen jetzt wirklich nicht vom Hocker, vor allem auch eben, wenn man bedenkt, dass ja eben die Aktie doch schon eine wirklich ganz gute Rallye zuletzt jetzt einfach hingelegt hat. Aber an sich wäre es jetzt kein Quartal, wo ich jetzt sage, boah, ja, also das war jetzt mal so ein richtiger Knaller. Warum ist die Aktie jetzt gewachsen? Ich glaube, was wirklich gut angekommen ist, für 2025 erwartet McDonald's, dass weltweit 1.800 neue Restaurants eröffnet werden. Krass, ne? Ich frage mich zwar, wo das, ob sie
da... Vor allen Dingen, ne, das Krasse ist, habe ich gestern gesagt, vor allen Dingen, wie viele sind es in den USA? 600 oder sowas? Oder irgendwie sowas in den USA alleine, ne? Also da frage ich mich halt wirklich, weil in jedem kleinen Kaff ist schon ein McDonald's oder mehrere sogar, ne? Du kommst, wir waren ja an der Westküste, du kommst da irgendwo hin in irgendwelche kleinen Dinger und da hast du dann einen Bereich, wo immer 3-4 Fastfood-Restaurants sind und McDonald's ist halt jedes Mal dabei. Da war noch Taco Bell dabei oder hier irgendwelche anderen Burgerläden oder so. Da frage ich mich echt, wo wollen die nur noch 600 Läden aufmachen? Aber gut, ist halt so, ne?
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob sie die auf bestehende draufbauen wollen oder so, sonst kann ich es mir auch nicht erklären, wo die noch so viele Standorte finden. Aber McDonald's scheint es immer wieder zu schaffen. Und man muss ja natürlich auch sagen, weißt du, wenn andere Unternehmen sagen, sie wollen so und so expandieren und so, dann sagt man, okay, da schaut man mal. Aber eine McDonald's, die ist halt seit Jahrzehnten am Markt und die wissen da halt schon recht gut Bescheid, sage ich jetzt mal, was so möglich ist und so, deswegen.
Weißt du aus dem Stegreif, wie viele Restaurants die gerade haben? Wie viele betrieben werden, wie viele McDonald's? Ich weiß es gerade
gar nicht. Boah, nee, also das finde ich jetzt gerade mal nebenher raus, aber jetzt aus dem Stand heraus, wie viele sie jetzt aktuell haben. Ich guck mal, also im Jahr 2023 steht hier, gab es geschätzt weltweit 41.800. Das ist schon echt ordentlich, ja. Und ich meine auch mal gelesen zu haben, dass sie in den nächsten Jahren, glaube ich, an die 50.000 auch kommen möchten oder anstreben wollen.
Vielleicht gibt es ja jetzt bald, Hast du gesehen, Donald Trump hat doch so ein Dekret unterschrieben, dass die Plastikstrohhelme zurückkommen, ne? Vielleicht zieht das ja auch wieder mehr Kunden an, weil keiner mehr Bock hat da auf diese Papierstrohhelme. Das ist echt krass, ne? Hat er so ein Bild gemacht mit einem riesen Strohhalm. Nee, was vielleicht noch gut ankam, du hast gesagt, das eine ist, glaube ich, hier mit den Neueröffnungen. Also das könnt ihr gerne für Rückenwind morgen bei den umsetzen. Aber ich weiß, wir hatten noch das letzte Mal drüber gesprochen, dass es ja in den USA noch ganz gut lief in Europa, aber vor allen Dingen hier Mittlerer Osten und sowas, da lief es doch extrem schlecht. Gab es da nicht auch mal Boykotte und so weiter? Da war doch was, ne? Und dadurch, dass es da jetzt deutlich besser gelaufen ist, viel besser als erwartet, in Anführungszeichen, ich glaube, es hat auch so ein bisschen für Aufatmen gesorgt, dass man da jetzt eine Trendwende geschafft hat, ne? Also, aber mich hat es auch gewundert, weil die Aktie war, glaube ich, gestern 4% im Plus und er ist jetzt zuletzt auch nicht schlecht gelaufen, ja. Also wir waren im Tief nochmal bei $250. Ich glaube, das war dann ja auch noch diese Zeit. War das die Zeit mit den verseuchten Zwiebeln? Und dann sind wir jetzt schon wieder jetzt bei $306. Also so gestern sogar zeitweise $310. Ja. Unterm Strich tut sich da jetzt seit Juli 23 nicht so viel. Aber es tut sich halt auch beim Umsatz und beim Ergebnis nichts, ne? Also da muss jetzt bald auch mal wieder ein bisschen Dynamik reinkommen, weil ansonsten läuft die Aktie eher weiter seitwärts oder könnte sogar
wieder bröckeln. Vor allem, weil da muss man genauso fair sein und es dann auch erwähnen, weil jetzt mittlerweile auf dem Niveau sind wir auch bei einem KGV 27 und da ein Unternehmen dann zu haben, das nicht wächst, das geht nicht lange gut, da bin ich ehrlich, aber ich glaube, gerade von 1800 neuen Geschäften und so versprechen sich die Leute schon recht viel dann einfach, ja. Deswegen bleibt interessant, aber mittlerweile sind sie jetzt doch schon echt ordentlich bepreist, meiner Meinung nach. Ja, also das sah eben im letzten Jahr, als es dann mal so diesen schlechten Newsflow gab, doch deutlich anders aus, wo wir mal ein KGV tatsächlich von 21 mal zeitweise hatten und Forward-KGV im 20er-Bereich. Aber jetzt auf dem Niveau wäre ich da jetzt auch eher vorsichtig. Oh. Ja, also da ist sie jetzt schon echt gut gelaufen dann einfach. Ja. Genau. Dann habe ich gehört, dass eine Aktie bei dir im Depot extrem eskaliert ist nach den Zahlen gestern. Ja, was war denn bei Monday.com los? Erzähl mal, es war ja auch einer unserer Top-Picks für dieses Jahr tatsächlich, für das Jahr 2025 und aktuell liefern sie auf jeden Fall.
Ja, genau, also Monday.com, Cloud-basierte, ich sag mal so Projektmanagement-Software, auch mit so ganz vielen KI-Tools mittlerweile. Sie haben jetzt mit Monday Service, heißt das, nochmal was Neues rausgebracht. Ich glaube, da geht es so um den Support und sowas, da vieles zu automatisieren, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Sieht alles auch recht modern aus gegenüber so einer SAP und so. Also ist auch viel neuer, das Unternehmen, ne? Also es ist Cloud First, haben sie alles so aufgebaut und die wachsen seit Jahren sehr, sehr stark und hatten im, ich glaube, das war im letzten Quartal, weil ich sehe es nämlich jetzt gerade, da waren sie nämlich mal bei $320 und dann kam der Quartalsbericht und da sind sie an einem Tag von $320 auf $260 runter. Also die Schwankungen bei der Aktie, die sind auch nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Und das lag damals daran, dass sie zwar ganz gut gewachsen sind, aber die Kosten, die sind so massiv hochgefahren worden im letzten Quartal. Da wurde die Aktie brutal abgestraft. Man darf nicht vergessen, sie haben eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden. Und jetzt muss ich mal schauen, Und für das Gesamtjahr dieses Jahr werden 1,215 Milliarden erwartet. Also so ein Kursumsatzverhältnis von, 12, 13, das ist schon immer recht sportlich, muss man sagen. Deswegen ist die Aktie auch extrem schwankungsfreudig. Aber gestern gab es dann wieder einen Kurssprung von teilweise über 30%. Also meiner Meinung nach auch völlig absurd eigentlich. Aber Zahlen waren halt, wie gesagt, sehr, sehr gut. 32,3% Umsatzsteigerung auf 275 Millionen. Da waren die Erwartungen eben nur bei 261 Millionen. Also schon ein deutlicher Beat. Und das Ergebnis ist um 66% gestiegen auf 79 Cent jetzt auf $1,08. Das war Non-Gap und nach Gap ist es jetzt von 24 Cent auf 43 Cent. Hat sich also fast verdoppelt. Ja? Also das ist schon sehr spannend. Diesmal sind auch die operativen Ausgaben, also die OPEX, deutlich weniger gestiegen als der Umsatz. Und das hat, glaube ich, dem Markt sehr gefallen. Der Q1-Umsatz soll jetzt um weitere 27% wachsen. Sieht auch ganz gut aus. Noch die Gesamtjahresprognose hat dem Markt gefallen. Und was Sie gesagt haben, und ich glaube, das war jetzt wieder der Triggerpunkt. Ne? Das ist zwar irgendwie langsam abgetroschen, aber dieses ganze Thema KI zieht weiter. Sie haben gesagt, mit Blick auf das Jahr 2025 freuen wir uns darauf, unsere KI-Bemühungen zu verdoppeln, mit einem Fokus auf KI-Blöcke, Produkt-Power-Ups und unserer neuen digitalen Belegschaft von KI-Agenten. Wir glauben, dass KI ein entscheidender Faktor für unsere Kunden sein kann. Wir glauben, dass KI einen, die ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Arbeitsabläufe zu verändern und schneller als je zuvor zu skalieren. Also, ja, die bauen da auf jeden Fall auch viel. Ich hatte das auch schon mal gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch dieses Jahr es jetzt losgeht, dass der Hype im KI-Sektor von den Infrastrukturaktien so langsam auch zu einigen Softwareunternehmen geht, die es schaffen, diese ganzen Möglichkeiten, die KI bietet, gut in die eigenen Produkte zu integrieren, neue Produkte zu bauen, die dann bei den Unternehmen, die dann bei den Kunden, bei den Unternehmen gut ankommen. Ja, da hat ja Salesforce, glaube ich, mit Agentforce schon große Erfolge. Die melden jetzt bald erst Zahlen, aber da gab es jetzt Analystenkommentare, dass das wohl sehr gut ankommt. Und hier auch bei Monday.com, ich glaube, da gibt es große Chancen. Es gibt ja auch noch hier ServiceNow zum Beispiel, GitLab, die da viel machen. Also es gibt ja sehr viele Unternehmen im Softwarebereich. Auch SAP will was ganz Großes vorstellen. Also das sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Ich habe bei Monday.com leider halt wirklich eine eher kleine Position, muss ich sagen. Ich hatte noch vor, die Aktie mal nachzukaufen, aber wollte es jetzt nicht vor den Zahlen machen. Aber jetzt nach diesem riesigen Sprung werde ich jetzt auch erstmal abwarten. Deswegen, aber gut, ich bin trotzdem zufrieden, ne? Also lasse ich halt meine jetzige Position einfach laufen. Deswegen auf jeden Fall gute Zahlen, gute Aussichten und ein tolles Unternehmen, was aber natürlich auch hoch bewertet ist und immer mal auch für massive Rücksetzer gut ist. Deswegen, ja, also wer da noch nicht dabei ist und es spannend findet, schaut es euch mal an. Vielleicht macht es aber auch Sinn, immer mal zu warten, wenn dann mal wieder ein schlechtes Quartal kommt, in Anführungszeichen, wo irgendwas leicht verfehlt wurde oder der Markt mal die Stimmung allgemein kippt.
Ja, wobei ich die Bewertung jetzt, man muss ja die Bewertung immer ins Verhältnis mit Wachstum setzen und da finde ich es jetzt gar nicht so heftig. Vor allem, sie sind profitabel und was man auch noch mit dazu sagen muss, sie konnten die Net Dollar Retention steigern, jetzt auf 112%. Das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass auch die Produkte sehr gut ankommen oder halt die Dienstleistung. Und das ist, glaube ich, so der Mix, der dann dafür gesorgt hat, dass es eben hier sehr stark nach oben gegangen ist. Aber das ist halt bei diesen High-Growern recht normal. Unternehmen, die 30% oder mehr wachsen, die sind immer schwankungsanfällig. Also das ist halt einfach so, ja.
Ja, was vielleicht auch ganz spannend ist, dass sie vor allen Dingen auch bei Kunden gewachsen sind, die richtig viel ausgeben. Also Kunden, die mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr ausgeben, da sind sie sogar um 45% gewachsen. Ich meine, ich habe auch letztens gelesen, dass sie da irgendeine große Versicherungsgesellschaft mal geonboardet haben und so. Also die gewinnen auch große Kunden dazu, ne? Und wenn sie das natürlich schaffen, da werden wahrscheinlich dann die Gewinne sogar noch stärker steigen, ne? Wenn sie richtig viele Leute auf die Plattform bekommen. Also es läuft, wie gesagt, extrem gut, aber es ist nichts für schwache Gemüter einfach, die Aktie, ne? Denn du kannst auch mal schnell 30% im Minus sein nach einem Quartalsbericht. Ist halt einfach so.
Damit muss man da klarkommen, genau. Ja. Dann auch eine Aktie, die zwar schon eine Hausnummer größer ist, aber auch durch Volatilität bekannt geworden ist, Shopify, die aber nun mittlerweile, ja, man muss schon sagen, auch fast schon langweilig sind, immer wirklich sehr gute Zahlen jetzt präsentiert haben, jetzt schon wirklich viele Quartale in Folge, wo man neidlos anerkennen muss, ja, die liefern immer sehr starke Zahlen ab, die werden immer profitabler und allgemein muss ich sagen, sehr stark, ja. Also die Umsätze Year over Year Revenue Growth Rate 31%. Das ist wirklich fantastisch, ja. Und zusätzlich, das Unternehmen ist eben richtig profitabel. Also Gross Profit ist von 1,06 auf 1,35 Milliarden Dollar angewachsen. Das Operating Income von 289 auf 465 Millionen, also hoch zweistellig gewachsen. Und der Free Cashflow von 446 auf 611 Millionen. Also ein wirklich sehr starkes Quartal. Warum hat die Aktie dann nicht so positiv reagiert? Denn man hat auch einige Aussichten geschlagen und auch die man hatte eigentlich die Erwartungen in einigen Bereichen geschlagen und der Ausblick an sich war ja eigentlich auch nicht schlecht. Also erzähl mal, Michael, was war los?
Ja, die Aktie war kurz 7% im Minus, glaube ich sogar teilweise 8-9. Aber jetzt ist es sogar im Plus gerade, während wir sprechen. Also wir haben jetzt kurz vor Börseneröffnung, jetzt ist es sogar 1,3% im Plus. Ja, wieso ist sie gestiegen? Es war natürlich schon extrem viel eingepreist. Aktuell ist es ja eh so, dass die Kursreaktionen teilweise extrem heftig sind. Die notiert bei 120 Dollar. Im November war die Aktie noch bei $78. Also die hatte schon beim letzten Quartalsbericht einen Riesensprung nach oben gemacht und dementsprechend kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass es auch ein Sell the News gibt. Zumal die Aussichten, also sie wollen jetzt auch im Q1 im mittleren 20er-Bereich weiter wachsen beim Umsatz und beim Brutto, also beim Cross-Profit in den niedrigen 20er-Bereichen. Also vielleicht wurde da beim Cross-Profit ein bisschen mehr erwartet. Der Umsatzausblick ist im Rahmen der Erwartungen, aber es ist jetzt nicht nochmal so ein Riesen-Bang, ne? Also Palantir zum Beispiel, die hatten ja nochmal einen völlig crazy Ausblick, ja auch über Erwartungen war, deswegen ist die Aktie so eskaliert. Für mich mittlerweile völlig absurd, aber Momentum ist halt krass einfach. Aber das war halt bei Shopify jetzt einfach nicht so der Fall, sondern der Ausblick ist, wie ich das gelesen habe, im Rahmen der Erwartungen. Aber es ist für mich einfach ein Unternehmen. Wenn es hier auch nochmal Rücksetzer geben sollte, sind das für mich auch fürs Langfristdepot Kaufchancen, denn das ist einfach mit Abstand das führende Unternehmen so im Commerce-Bereich. Ne? Also alle guten Online-Shops oder viele guten Online-Shops laufen halt mit Shopify-Software, die haben ja auch eine Payment-Lösung, die haben jetzt auch viele KI-Tools und bauen da immer mehr. Also ich glaube, weiß nicht, ob da jetzt, das ist ja schon ein krasser Burggraben einfach. Ich wüsste nicht, wer da jetzt den nächster Zeit nahe kommen könnte. Ne? Also für alle, die jetzt nicht über Amazon verkaufen wollen oder einen eigenen Shop bauen, das ist sehr, sehr häufig ein Shopify-Shop, sowohl bei kleineren als auch bei sehr großen Shops. Ne? Das ist einfach, ja. Haben einfach vieles richtig gemacht und es war ja mal so, dass die dann viel zu krass übertrieben haben, was die Kosten anging. Da haben sie ja sogar noch diesen Logistikbereich selbst betrieben und übernommen, wollten so einen auf Amazon machen. Das haben sie komplett wieder verkauft, was die richtige Entscheidung war. Und seitdem ballern die nach oben und verdienen halt ohne Ende Geld. Also Free Cashflow war im abgelaufenen Quartal 611 Millionen. Schätzungen lagen bei 568 Millionen, 37% Wachstum beim Free Cashflow. Also das ist schon Gelddruckmaschine mittlerweile, Wahnsinn.
Ja, es läuft, aber es läuft mindestens genauso gut auch bei S&P Global und da merkt man auch wieder so ein bisschen die Gründe, warum der Finanzsektor die letzten Monate so stark gelaufen ist. Also es läuft richtig, richtig gut. S&P Global hat ein Umsatzwachstum im vergangenen Quartal von 14% und dabei sind die Kosten nur um 3% gewachsen. Also wirklich sehr stark. Und damit ist folgerichtig das Operating Profit um 47% gewachsen, also wirklich unfassbar gutes Quartal hier gewesen. Und damit ist das Net Income attributable to S&P Global um 52% gewachsen von 579 auf 880 Millionen Dollar, ja. Also ein wirklich starkes Quartal, muss man so sagen. Daran merkt man, es läuft hier in diesem Ratinggeschäft und so weiter wirklich sehr gut. Wenn man sich auch mal so die einzelnen Sektoren anschaut, merkt man auch, dass der ganz große Anstieg tatsächlich auch von den Ratings gekommen ist. Es ist der beste Sektor gewesen mit plus 27%. Es ist immer noch vom Umsatz her der zweitgrößte, weil sie mittlerweile mehr tatsächlich mit dem Verkauf von Daten an Umsätzen machen. Aber das Wichtige dabei ist, dass sie mit Abstand am meisten eben mit ihren Ratings verdienen und daher ist das Quartal eben auch so gut gewesen. Denn obwohl Market Intelligence 1,2 Milliarden Umsatz macht und die Ratings 1,06 Milliarden, macht man an Operating Profit fast das Dreifache mit den Ratings. Also das ist sehr stark gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, das Operating Profit bei der Market Intelligence haben sie um fast 100% gesteigert. Also daran merkt man, die Dienstleistungen, die Daten und so weiter, die Ratings, die sind aktuell wieder sehr gefragt bei dem Unternehmen. Und Glückwunsch an alle, die da schon länger mit an Bord sind. Es läuft sehr gut. Es wäre ebenso vor, ich glaube, so vor ungefähr 1,5 Jahren war das der Fall, als die Aktie mal wirklich extrem runtergekommen ist. Liegt eben auch daran, dass die immer, also wirklich absurde Bewertungen dann einfach hat, weil man aber eben halt auch um diese operative Stärke von dem Unternehmen einfach weiß, diesen tiefen Burggraben, den sie hatten. Also sie haben aktuell KGV 45, ja, sie hatten mal Ende 22 sind sie mal tatsächlich im Bereich von unteren 20er Bereich gewesen. Das ist aber für sie tatsächlich eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Also da sind sie sehr lange nicht mehr gewesen. Und daher, das wäre tatsächlich eine sehr gute Chance damals gewesen, ja.
Ja, schade. Die habe ich nicht im Depot auf jeden Fall. Habe ich noch nie besessen, die Aktie auf jeden Fall.
Ja, weil sie fast immer wirklich absurde Bewertungen hat. Und die Aktie ist auch heute jetzt Stand, wo wir sie aufnehmen, also wirklich deutlich im Plus. Also als ich vorher mal geschaut habe, so gute 5%, die sie da vorne war. Und auf ein Jahressicht plus 31%. Also sehr stark hat sie sich entwickelt. Ja, und hat auch seine Gründe, warum Warren Buffett eben zum Beispiel auch schon so lange in Moody's investiert ist, weil Moody's ist ja eben quasi ihre, zu großen Teilen das ähnliche Geschäftsmodell, deswegen sehr stark, ja.
Wir haben auch, vielleicht machen wir die doch das nächste Mal, Humana hatte noch gemeldet, die waren eigentlich ein bisschen unter Erwartung, aber die Aktie reagiert positiv, weil morgen kommen ja noch CVS Health, ich glaube, die haben ja auch einige im Depot, unter anderem ich, die haben sich ein bisschen erholt, aber ja, ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken, die Aktie, ja. Da überlege ich auch immer noch, was machst du mit der Aktie? Ne? Ich bin mal gespannt, was die halt morgen liefern. Ich habe nicht so ein allzu gutes Gefühl. Wenn ich jetzt noch Humana gesehen habe, da war der Ausblick jetzt auch ein bisschen unter Erwartung. Mal schauen. Ne? Es gibt, die sind ja aktivistische Investoren auch mit dabei. Also die melden morgen Mittag. Dann werden wir das am Freitag nochmal besprechen. Und vielleicht gebe ich dann auch schon mal Feedback, was ich mit meiner CVS Health Aktie mache, ob ich danach kaufe oder sogar verkaufe. Es kommen ja noch viele weitere spannende Unternehmen. Die melden, Reddit meldet, AppLovin, Robinhood melden, morgen noch, am Donnerstag Datadog, Coinbase, Twilio, Airbnb, Roku, da kommt ganz viel, ne?
Nestle, Unilever, John Deere, British American Tobacco, Zoetis, die ich gerade neu bei meinen Kindern ins Depot gelegt habe, Atien, Hermes am Freitag, also.
Ja, am deutschen Markt gab es ja auch noch so ein paar Aktien, ich muss es nochmal durchgehen, Siemens. Wie gesagt, wir haben jetzt am deutschen Markt echt teilweise gute Bewegung, zum Beispiel Siemens Healthineers, könnt ihr euch mal anschauen, die hatten ja auch Zahlen, die waren eigentlich echt gut und die könnte aus einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung unterm Strich jetzt sogar nach oben rausziehen. Da überlege ich mal einen Trade zu eröffnen. Ist jetzt noch nicht aktiv oder so, aber die Kursreaktion auf die Zahlen waren ganz gut. Na, also da tut sich ein bisschen was am Markt und auch in Europa. Deswegen, also da müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinbekommen hier am Freitag. Ne? Müssen wir mal kurz Besprechungen machen zu den einzelnen Aktien, sonst wird das sehr, sehr lang. Ne? Und vielleicht nur Zahlen sind auch immer ein bisschen langweilig. Deswegen, naja, gut. Es wird bis dahin nochmal einiges passieren von Elon Musk. Ich glaube, Paul redet heute noch unter anderem. Da müssen wir mal gucken, was da so passiert. Es kommen noch Inflationsdaten diese Woche, die, glaube ich, sehr wichtig sind. Also ja, wäre wahrscheinlich auch wieder vieles in Sachen Zölle. Ja? Mal sehen, ob der Herr Trump mit dem Herrn Xi telefoniert. Ja, oder angeblich hat er auch mit Putin telefoniert. Das habe ich vorhin gesehen, irgendwie eine Maschine aus Washington gestartet, ist in Moskau gelandet. Man weiß nicht so genau, wer da drin ist. Also es ist Wahnsinn, was hier gerade aktuell los ist. Deswegen, ja, bleibt spannend.
Ja, müssen wir halt hoffen, dass Elon Musk und Donald Trump die Woche, die Tage mal ein bisschen ruhiger sind, dass es da nicht so viel zu berichten gibt. Ansonsten wird es halt eine 2-Stunden-Folge. Genau. Also denkt dran, auch für diese Folge Daumen nach oben nicht vergessen. Folgt uns, liked uns, teilt uns. Ihr wisst Bescheid, ja, aber nicht vergessen. Und dann, wie immer, herzliches Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.